Dankeschön. Ja, es ist natürlich sehr schön, wieder hier zu sein. Ich habe auch einen Gottesdienst im Krankenhaus besucht. Auch da bin ich Gott begegnet, da ist man dann auch sehr dankbar. Heute ist im Vergleich dazu ein sehr reichlicher Gottesdienst, ein sehr gut gefüllter Gottesdienst. Auch mit Abendmahl, ja, mit seiner Gegenwart, Anbetung, mit Segnungen, wir hatten schon so viel. Wir schauen trotzdem auch noch jetzt ins Wort Gottes. Bevor wir das machen, möchte ich mich auch an dieser Stelle bedanken für alle Gebete für mich. Die haben mich wirklich getragen. Psalm 16 war für mich das stärkste Brot, was ich so im Krankenhaus hatte. Hab viel Gott erlebt, wirklich auch bei allen Gedanken, die man sich so machen kann und Worst Case und was man da alles unterschreibt vor einer Operation und so. Aber Gott war da, hat mich gut durchgetragen und alles ist optimalst verlaufen. Und dafür gebührt die Ehre dem Herrn und Dank auch an euch, die ihr mit für mich gebetet habt. Bevor ich zur Predigt komme, habe ich noch drei Ansagen. Das betrifft Veranstaltungen, die im April kommen. Aber da brauchen wir dann schon mal jetzt die Anmeldungen dafür, damit wir das auch gut vorbereiten können. Am 12. April werden wir hier Gottesdienst mit Kindersegnung haben. Wir haben bis jetzt, glaube ich, 2 Kinder, die dann gesegnet werden. Aber ich sage es auch heute schon mal nochmal deutlich, denn ich möchte auch vorher mit den Eltern sprechen und wir bereiten ja die Kärtchen dafür vor und so weiter. 12. April, Gottesdienst mit Kindersegnung. Ist übrigens auch ein Gottesdienst, wo man sehr gut Gäste einladen kann. Wer also ein Kind hat, das gesegnet werden möchte, oder wer von jemandem weiß, bitte nach dem Gottesdienst am I-Punkt da Bescheid geben und dann notieren wir das. Wir haben am 26. April Taufgottesdienst. Wir haben auch schon einige, die bereit sind zur Taufe, aber bitte meldet euch auch nochmal am I-Punkt nach dem Gottesdienst an, ja, dass wir euren Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer haben, 26. April Taufgottesdienst. Und dann haben wir noch mitten im April, 17. und 18. April und 24. und 25. April das nächste Kleingruppenleitertraining. Wir haben das ja im letzten Jahr schon durchgeführt. Diesmal machen wir die Wochenendversion, für die das immer schwierig ist, abends daran teilzunehmen. Also das ist ein Freitagabend und ein Samstag und dann nochmal Freitagabend und Samstag. Wer ist dafür geeignet, daran teilzunehmen? Nun alle, die denken, ich könnte auch eine kleine Kleingruppe leiten oder auch eine größere Kleingruppe. Und besonders die Kleingruppenleiter, die wir schon haben, schaut mal, es ist ja gut, wenn ihr Co-Leiter habt, wenn ihr welche aufbaut. Für manche ist vielleicht so das Gefühl, ja, ich bin doch froh, dass ich so gerade meine Gruppe habe. Aber lasst uns von Jesus lernen. Jesus hat die Jünger ausgebildet, damit sie sein Werk weitertragen, obwohl das Werk noch gar nicht da war. Er hat im Glauben im Voraus Leiter ausgebildet und das war ja dann auch extrem wichtig und so ging auch das Reich Gottes voran. Also lasst uns das permanent als Gedanken haben, dass wir Kleingruppenleiter ausbilden, ob Mann, ob Frau, jung, alt, ganz egal. Aber wir brauchen ein wachsendes Netz von Kleingruppen in unserer Gemeinde, damit wirklich jeder auch gut versorgt ist. Also 17. und 18. beziehungsweise 24. und 25. April wird diese Schulung sein. Auch jemand, der sagt, ich habe da letztes Mal teilgenommen, aber mir hat ein bisschen was gefehlt, ich konnte da und dort nicht dabei sein, man kann gern nochmal teilnehmen, auch das ist kein Problem. Gut, wir kommen zum dritten Teil der Predigtreihe, die Kraft des Wortes Gottes. Und wir haben ja hier 3 Verse als Kernverse, sehr wichtige, zentrale Bibelverse aus dem Neuen Testament, sehr grundlegend auch dafür, wie wir die Bibel verstehen und was die Bibel mit uns macht und mit uns vorhat. 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 15 bis 17. Vielleicht nochmal. Ja. Gut, da heißt es, Paulus schreibt es an Timotheus. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei und für jedes gute Werk ausgerüstet. Und wir haben in der letzten Predigt uns damit beschäftigt, wie so die Dynamik ist des Wortes Gottes, dass es die Lehre gibt, die Information, dass es dann die Überführung gibt, wenn wir anders leben, als Gott das für unser Leben gedacht hat, dass wir dadurch dann zurechtgewiesen werden. Das Ganze nützt dazu, dass wir unterwiesen werden in der Gerechtigkeit, in der Rechtschaffenheit, in so zu leben, wie es Gott gefällt. Und das hat übrigens auch den Effekt, dass es für uns das Gesündeste ist, was es nur gibt. Denn er ist ja unser Schöpfer. Ich möchte heute mit euch darüber nochmal nachdenken. Die Kraft des Wortes Gottes, wozu denn die Kraft? Was ist das Ziel? Was ergibt sich daraus? Wohin will Gott uns denn führen? Und dass wir dann auch genau dazu motiviert sind. Kraft sollte immer zielgerichtet sein. Wir stellen uns einen Motor eines Autos vor. Du hast einen richtig starken Motor, sagen wir mal einen Sechszylinder in deinem Auto, 180 PS. Und du kannst den aufjaulen lassen, du kannst da stehen und ihn anmachen, du freust dich, wow, richtig Power, richtig Kraft. Aber wenn das Ganze nicht gelenkt wird, dann nützt das ja alles gar nichts. So, die Kraft, die Gott uns gibt, braucht auch immer eine Richtung. So wie ein Auto auch gelenkt werden muss, damit die Kraft auch da landet, wo sie denn hin soll. Ja, wenn du einfach nur Gas gibst und nicht lenkst, dann landest du irgendwann, wenn du denn die Kupplung kommen lässt, an einer Mauer oder vielleicht in einem Fluss oder irgendwie auf dem Acker, und dann nützt auch der beste Motor nichts und die stärkste Kraft nicht. Die Kraft des Wortes Gottes will sich auswirken in unserem Leben, sehr konkret. Und unser Text spricht ja eigentlich von drei sehr konkreten Zielen, wofür die Kraft Gottes gegeben wird. Nun, das erste ist etwas, was die allermeisten von uns schon erlebt und erfahren haben. Und ich muss sagen, so, ich war gerade auch sehr berührt. Mich berührt das irgendwie, wenn wir Abendmahl feiern und wir kommen alle so zu dem Tisch und wir nehmen das, was zeigt und repräsentiert, wir sind erlöst. Das Blut Jesu hat uns erlöst. Also mich berührt das immer wieder aufs Neue. Ich glaube, es ist irgendwie der Geist Gottes, wenn einen das berührt, weil es ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. Es ist das Wichtigste, das Zentralste. Seitdem wir erkannt haben, wer Jesus für uns ist und wir das im Glauben angenommen haben, seitdem sind wir in der richtigen Richtung unterwegs. Und ohne dem sind die Menschen in der falschen Richtung unterwegs. Die Kraft Gottes ist dazu da, wenn wir mal genau hier reinschauen, dann heißt es ja, die Schrift, die Kraft hat, dich weise zu machen zur Rettung. Das heißt, die Kraft des Wortes Gottes ist zum Ersten dazu da, dass wir die Erlösung kapieren. Dass wir Erlösung kapieren. Nun, die allermeisten von uns oder vielleicht alle von uns haben diesen Segen schon empfangen. Ich sage euch da nichts Neues. Aber doch ist das der Kern dessen, worüber wir uns freuen können. Vielleicht bist du in einer schwierigen Lebenssituation, vielleicht gibt es Dinge, die gerade nicht einfach sind für dich, aber einen Grund haben wir immer, wofür wir Gott danken können, und das ist, dass er uns die Erlösung geschenkt hat. Die Erlösung zu kapieren ist übrigens eine Sache, die wir uns nicht ausdenken können. Und da stellen wir auch fest in unserem Land, dass die allermeisten Menschen leider das nicht verstanden haben. Denn wer es von Herzen versteht, der liebt dann Jesus und der folgt Jesus und er richtet sein Leben nach ihm aus. Es ist nun eine Botschaft, eine Nachricht, ein Wissen, das in unserer Gesellschaft keine Rolle spielt. Gott ist im Grunde genommen doch überall ausgesperrt worden, im Bereich der Naturwissenschaften, der Universitäten, der Medien, bei den Journalisten, in der Politik. Ja gut, du kannst sagen, da gibt es aber doch da und das mal dort und es gibt auch gläubige Politiker und gläubige Journalisten. Ja, gibt es, aber es ist doch leider eine Minderheit. Wir leben in einem Land, in dem die Erlösung durch Jesus nicht das große Thema ist. Im Gegenteil, es wird doch beständig an den Rand gedrängt. Glaube ist Privatsache und man darf doch nichts überstülpen und so weiter. Das ist der Geist dieser Welt und das ist der Zustand, in dem wir hier sind. Von daher freue dich, dass du die Erlösung verstehen durftest. Und die Schrift sagt ja auch, es ist eine Torheit. Also der menschliche Verstand kann sich nicht dahin hangeln und dahin arbeiten und sagen, ja okay, ich bin Sünder, alles klar, ich brauche Erlösung, stimmt. Ach, es wäre doch gut, wenn da vielleicht der Sohn eines Zimmermanns an einem Holzkreuz stirbt und dann habe ich Erlösung. Also mal so die andere Perspektive, es ist nun auch wirklich eine Wahrheit, die wichtigste Wahrheit, die unser Verstand sich nicht ausdenken kann und sich überlegen kann. Und so ticken wir doch am meisten in unserem Land. Es muss von dem Verstand her abgesegnet werden, es muss naturwissenschaftlich belegt sein und so weiter. Und mit dem Evangelium ist es ganz anders. Der Geist Gottes hat dich gesegnet, dass du das Evangelium verstehen konntest. Das größte Geschenk, das dir gemacht werden konnte, ist die Erlösung zu kapieren. In der Hoffnung für alle ist es so übersetzt: Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den einzigen Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Jesus ist quasi so das Nadelöhr. Da muss jeder Mensch durch. Das Vertrauen ganz auf Jesus zu setzen und zu sagen, sein Blut löscht meine Sünde und dadurch bin ich ein Kind Gottes und gerettet. Wir sind ja auch in einem Land, wo die Heiligkeit Gottes wenig bekannt ist, die Ehrfurcht vor Gott wenig bekannt ist. Und da, wo das wenig da ist, da fragt man sich ja auch nicht, wie bekomme ich Gnade vor Gott? Wir sind berufen, weil wir diese Erlösung empfangen haben, Zeugen zu sein, das weiterzugeben. Ich kenne das auch, man gewöhnt sich dran, ja klar, ist schon viele Jahre her, dass das für mich so eine absolute neue Offenbarung war. Aber das ist die Mission meines Lebens, dafür zu leben, das auch weiterzugeben. In aller Schwachheit, bei allem nachvollziehen können, dass es bei Menschen nicht gleich Klick macht, wenn man sein Zeugnis gibt. Aber doch das ist das Wichtigste, das Tiefste. Was heißt nochmal diese Rettung? Heißt es, mein Leben ist irgendwie ein bisschen besser geworden oder so? Nein, nein, diese Rettung, das ist schon sehr dramatisch. In Lukas 3, Vers 7 heißt es von Johannes dem Täufer, als sie zu ihm kamen, um sich von ihm taufen zu lassen, er hat ziemlich Klartext gesprochen und er hat es mal auf die Probe gestellt. Warum kommen jetzt die Leute und wollen sich taufen lassen? Also es war schon damals so ein Klima, eine Atmosphäre in Israel, dass die allermeisten verstanden haben, okay, Johannes der Täufer, der hat mit Gott zu tun. Das ist schon irgendwie sehr spürbar, das ist ein Mann Gottes. Und so sind dann viele gekommen, um sich von ihm taufen zu lassen. Und er hat mal so richtig dagegen gehalten und hat gesagt, ihr Otternbrut, wer hat euch gewiesen, im kommenden Zorn zu entfliehen? Ruh. Das sind keine netten Worte. Da kommen Menschen, die wollen sich taufen lassen. Ist doch wunderbar. Wir freuen uns. Sie kommen und wollen sich taufen lassen. Wollen ihr Leben mit Gott klar machen dadurch. Das auch öffentlich bezeugen. Aber Johannes der Täufer, er hat einen sehr prophetischen Blick gehabt. Und er hat da mal den Finger drauf gehalten. Er hat gesagt, okay, warum kommt ihr? Wollt ihr wirklich Kontakt mit Gott? Und wollt ihr dann auch wirklich, dass euer Leben von Gott geregelt wird? Sündes-Mose-Band, Sündes-Mose, verbunden mit Gott. Gott ist dann Gott, Gott ist der Herr. Gott bestimmt dann auch das Leben. Meint ihr das ernst? Dann natürlich, taufe ich euch gerne. Aber er hat irgendetwas gesehen, auch in einigen der Herzen, dass sie einfach nur Mitläufer waren oder dass es vielleicht sogar aus Menschenfurcht war, dass manche gedacht haben, oh, wenn die sich jetzt alle taufen lassen, dann sieht es ein bisschen schlecht aus, wenn ich mich nicht taufen lasse. Das war so das Klima. Und Johannes sagt, okay, warum kommt ihr? Was ist wirklich der Grund? Habt ihr Gott erkannt? Um dem kommenden Zorn zu entfliehen? Der kommende Zorn, ich habe eben schon gesagt, was sehr wenig Thema ist in unserem Land. Ich würde mal sagen, und das ist dann noch viel weniger Thema, dass es am Ende der Zeit, und den Zeitpunkt kennt nur Gott, Gott, der gerechte, heilige Gott, der Schöpfer, der allen Anspruch an allen Menschen zurecht hat, dann auch eben richten wird. Das ist außerordentlich unpopulär, das zu sagen, aber das ist die Wahrheit. Und wir können davon reden, weil wir ja den Ausweg kennen, weil wir ja jedem Menschen anbieten können, komm zu Jesus, lass dich reinwaschen von deinen Sünden und gib ihm das Leben. Dann bist du ja frei. Dann gibt es keinen Zorn mehr. Dann wirst du diesen Tag des Gerichtes, dann wirst du dort stehen und wirst sagen, danke Vater. Und er wird sagen, komm hinein in mein Reich. Und du wirst sagen, ja danke wegen Jesus. Und er sagt, ja genau wegen Jesus. Versteht ihr, deswegen ist Abendmahl für mich auch immer eine frohe Sache, etwas Schönes. Denn wir feiern ja, was Jesus für uns getan hat. Und vielleicht mal so ein ganz doll hinkenden Vergleich, aber wenn du dir hier Mühe gibst und wenn du für einen anderen Menschen etwas schön machst, etwas bereitest, worüber freust du dich ja, wenn der Mensch es dankbar und fröhlich annimmt? So dürfen wir auch dankbar und fröhlich annehmen und in der Freude Gottes sein, wenn wir das Abendmahl feiern und wenn wir auf diesen Tag zugehen, der kommen wird. Und ich weiß nicht, nenn mich überheblich oder zu selbstsicher. Nein, ich bin sicher, ich freue mich auf diesen Tag. Weil es ist nicht, weil ich mir auf mich irgendetwas einbilde, dass ich das irgendwie verdient hätte. Aber ich glaube Jesus und seinem Evangelium, dass er es für mich gemacht hat. Und ich stelle mich da drauf und er hat dafür alles gegeben und er möchte, dass ich mich darüber freue. Dafür hat er es gemacht. Und dass wir dann untrennbar mit ihm verbunden sind und dass dann all die Furchtbarkeiten dieser Welt ein Ende haben werden. Das ist ein schöner Tag, auf den wir zugehen. Gut, also Johannes der Täufer, er legt nochmal richtig den Finger drauf und sagt, okay, habt ihr das verstanden? Es geht hier um die Rettung vor dem kommenden Zorn. Es geht nicht um irgendwie ein bisschen Lebensverbesserung oder so. Ja, das ist das Größte in unserem Leben, wenn wir das begriffen haben und wenn wir das im Glauben angenommen haben und in diesem Glauben beständig unterwegs sind. Als ich im Krankenhaus war und so manche Sorgen und Ängste hatte, darauf habe ich mich immer wieder besonnen. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Das war so mein Vers, den der Heilige Geist mir am meisten gegeben hat, Psalm 16. Und habe dann immer wieder das auch kultiviert. Und wenn ich den Herrn vor Augen habe, wenn er bei mir ist, ja, dann kann ich mich da auch fallen lassen und getröstet sein und Zuversicht tanken, die ich auch immer wieder frisch brauchte in dieser Situation. Manche Menschen berufen sich auf andere Dinge, um irgendwie die Sicherheit sich holen zu wollen, warum sie denn vor Gott okay sind, gerecht sind. Und hier heißt es, das ist auch nochmal Johannes der Täufer, beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Das heißt also, man beruft sich auf irgendeine Tradition. Ja, wir haben ja Abraham zum Vater. Nee, also das zählt dann nicht, um vor Gott gerecht zu sein. Das ist sehr gut, in so einer Tradition zu sein und solche Vorbilder zu haben. Natürlich ein Riesensegen. So wie es auch für alle von euch, die ihr in Gemeinde aufgewachsen seid, die ihr gläubige Eltern habt, ist ein Riesensegen. Da ist schon mal viel mehr Heiles dann, als wenn man in einer Welt aufwächst, in einem Elternhaus, wo es keine Ehrfurcht vor Gott gibt. Aber niemand wird gerettet, weil die Eltern Christen sind. Gott hat keine Enkel. Gott hat nur Kinder. Das heißt, jeder muss selber diesen Schritt irgendwann gehen und sagen, ja, Geist Gottes, hilf mir, zeig mir das. Ja, die Erlösung. Und ich bin froh, dass wir tolle Kindergottesdienste haben, tolle Jugendarbeit, Rangerarbeit, dass also unseren jungen Leuten viel gedient wird und dass sie das Wort Gottes bekommen. Aber irgendwann müssen sie es selber nehmen. Das zweite Ziel, das wir hier in unserem Text finden, wofür denn die Kraft des Wortes Gottes da ist, ist eben diese Unterweisung in Gerechtigkeit. Die heiligen Schriften, die Kraft haben zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, ich möchte das nochmal auch so übertragen auf Rechtschaffenheit. Es geht hier nicht nur darum, dass ich gerecht bin durch Christus, sondern dass ich auch die Substanz Jesu immer mehr entwickle, also ihm immer ähnlicher werde. Darum geht es. Und das Wort Gottes wirkt an uns, dass wir erkennen, was nicht gut ist und dass wir dann die Sehnsucht haben und der Geist Gottes an uns wirkt, uns zu verändern. Hast du auch diese Sehnsucht in dir? Dass du sagst, ich möchte mehr wie Jesus sein? Das ist eine wunderbare Sehnsucht. Es ist nicht das Verzweifelte, ich bin nie genug und ich bin nie richtig, sondern es ist diese Sehnsucht. Weil Gott, unser Vater, ist ein Pädagoge und das Wort Gottes benutzt er für die Pädagogik. Und diese Sehnsucht in uns, ich sag mal diese positive Sehnsucht in uns, ja, Herr, ich möchte mehr werden wie du. Du hast mich geschaffen zu deinem Bilde, aber dann ist ja durch die Sünde ganz schön viel kaputt gegangen. Und nun bitte lehre mich und hilf mir. Ich möchte so ein Mensch sein, der dich widerspiegelt. Ein Mensch sein, wie Jesus. Da haben wir ein ziemlich langes Programm vor uns. Also das ist nicht Abitur nach der 12. Klasse, auch nicht Abitur nach der 13. Klasse. Da sind wir in einem Lernprozess unser Leben lang. Darf ich euch Älteren das so sagen? Ihr seid auch immer noch auf der Schulbank. Es gibt immer noch was zu lernen von Jesus. Die Frucht des Geistes, die uns auch den Charakter Jesu darstellt, sagt uns, okay, die Liebe, die Geduld, Frieden, ein Mensch des Friedens zu sein, ein Brückenbauer zu sein und so weiter. All diese Dinge. Und ich möchte das heute sehr positiv betonen. Man kann das immer so sehen vom Negativpunkt her. Ja, ich bin ja so schlecht und ich habe das alles noch nicht und ich bin so. Aber ich finde es viel motivierender zu sagen, danke Jesus, was du schon in meinem Leben getan hast, aber ich möchte noch mehr. Ein Mensch der Barmherzigkeit zu sein. Und das hat auch damit zu tun, dass wir dem Wort Gottes erlauben, wie ein Spiegel zu sein, der uns auch reflektiert, der uns auch mal Dinge zeigt, die nicht so gut sind. Als ich jetzt im Krankenhaus war, habe ich natürlich auch Bettnachbarn gehabt. Ich konnte auch von Jesus erzählen. Ein Bettnachbar, er war sogar aus Willig. Der wurde spät abends eingeliefert, das war alles ziemlich Remi-Demi da und so. Naja, aber wir sind die nächsten Tage gut ins Gespräch gekommen. Irgendwann habe ich auch erzählt, was ich von Beruf bin. Und er sagte, oh, mit einem Pastor bin ich aufs Zimmer gekommen. Was heißt das? Oh, er war 73 Jahre alt. Aber wir haben uns gut unterhalten. Ich habe ihm einiges sagen können vom Evangelium. Aber ich sag mal so auch jetzt, um zu zeigen, ich bin nicht der Perfekte. Dann kam auch jemand ganz anderes auf unser Zimmer. Ich will das gar nicht so ausmalen, aber da waren Dinge drin, wo ich dachte, boah. Also es hatte auch mit Alkoholsucht zu tun und. Kettenraucher. Der war gerade erst auf dem Zimmer und dann war der schon wieder weg, weil der immer rausging rauchen. Und einmal suchten die Ärzte ihn verzweifelt, weil die wirklich dringend bei ihm was untersuchen mussten. Ich merkte, ich kam an die Grenze meiner Barmherzigkeit. Ich sag's mal so. Da spürte ich so den Spiegel. Dachte, oh, boah, Gott, du bist barmherzig mit ihm, das weiß ich. Ich gerade nicht. Hilf mir. Und ich habe auch geschafft, mit ihm nett zu reden. Ihn anzunehmen von Herzen. Ich weiß nicht, wo stehst du da? Ist das nicht vielleicht die größte Herausforderung, Liebe wirklich für jeden Menschen zu haben? Und manchmal merken wir, da sind wir an einer Grenze. Aber dann zu sagen, Jesus, wie hast du das nochmal gemacht? Okay, du hast mit den Prostituierten gesprochen. Du hast Aussätzige umarmt. Du hast den Leuten wieder vertraut, die dich enttäuscht haben. Du hast mit Judas das Abendmahl gefeiert, obwohl du schon wusstest, dass er der Verräter ist. Und so weiter. Also da ist Jesus. Das ist so gewaltig. Wenn wir es doch nur schaffen würden, dass wir die Barmherzigkeit Jesu nicht nur für uns in Anspruch nehmen, quasi so ganz absorbieren für uns und dann im nächsten Moment schon wieder so hart und rechthaberisch verurteilend, ich meine ja in unseren Gedanken vielleicht manchmal, gegenüber anderen Menschen sind. Ich sage es ganz offen, ich denke manchmal so, naja, selber schuld. Selber schuld. Falsche Entscheidung getroffen im Leben. Das ist so überheblich. Denn Gott ist ja gnädig mit mir und ich habe auch falsche Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Und Gott war dann trotzdem wieder gnädig und wieder gütig und hat mich zurechtgebracht. Ja, also hier sehen wir, das Wort Gottes will an uns arbeiten und wirken und uns mehr wie Jesus machen. Und da ist Kraft im Wort. Wenn wir das Wort lesen, wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir sehen, wie Jesus ist, versetz dich in die Situation. Der Schlüssel ist ganz ehrlich, mit uns selbst zu sein und dann Gott zu bitten, ganz demütig, bitte verwandel mich, damit ich mehr wie Jesus bin. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das ist geisterfülltes Lernen. geisterfülltes Verändertwerden. Und das begeistert mich so. Ja, andere Dinge, wo wir lernen, da müssen wir knallhart lernen, da müssen wir Vokabeln lernen und Grammatik lernen und wir müssen uns anstrengen und nochmal die Vokabelkarten und dann irgendwann macht's Klick und wir müssen lernen, in einer anderen Sprache dann zu sprechen und das ist anstrengend. Es geht, aber es ist anstrengend. Lernen bei Gott, verändert zu werden bei Gott, hat mit seinem Wort zu tun, hat mit seinem Geist zu tun. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Das ist übrigens Lobpreis und Anbetung. Das ist, was wir da praktisch tun. Ich freue mich immer über Lobpreis und Anbetungszeiten, egal in welchen Formen, laut, leise, egal. Alte Texte, neue Texte. Es ist immer die Gelegenheit für mich und ich liebe, das ist immer die Zeit, Jesus anzuschauen, den Herrn, Gott anzuschauen, den Vater, den Heiligen Geist zu bitten, in mir zu wirken, damit ich verwandelt werde, immer mehr in das Bild Gottes, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, immer weiter. Ja. Wie ich schon gesagt habe, ich war auch im Krankenhaus im Gottesdienst. Und auch da habe ich Gott erlebt. Ganz andere Konfession, ganz anderer Rahmen. Egal, ich bin da hingegangen, habe mir gesagt, so, hier will ich mit Gott sein. Und es ging. Und ich bin auch manchmal noch alleine in die Kapelle gegangen, einfach um mit Gott da zu sein. Was ist dein Weg, was ist dein Ort, wo du mit Gott zusammen bist? Weil Jesus ähnlicher zu werden, ist sein Wort und dann sein Geist. Sich ihm einfach aussetzen, da sein. Man kann da nicht direkt messen, okay, jetzt ist mein Liebesquotient von 9,5 auf 9,6 gewachsen. So geht das leider nicht. Aber doch sind das die Zeiten, wo Gott tief in uns etwas tut und uns allmählich verändert. Noch eine Bibelstelle, die unterstreicht, dass das Ganze eine Sache von Herz zu Herz ist. In Hebräer 8, Vers 10 heißt es, dass wir eben einen neuen Bund haben. Und im neuen Bund ist es so, mein Gesetz soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. In ihre Herzen will ich es schreiben. Nicht auf Steintafeln. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das war doch immer der Plan Gottes. Gott mit Adam und Eva. Gespräch, Beziehung, Nähe. Dann musste Gott, weil die Menschheit so verderbt war, auch mal klare Regeln aufstellen. Die 10 Gebote auf Steintafeln. Das war nötig, um das Böse auch einzudämmen und um einiges nochmal zu regeln. Aber Gottes Plan war eigentlich immer der Plan von Herz zu Herz. Und auch im alten Bund haben ja Menschen das schon erlebt und gelebt. König David und andere, Mose, ein Freund Gottes und so weiter. Aber im neuen Bund, in dem wir uns befinden, ist das Programm. So soll es sein. Das Gesetz Gottes, seine Weisungen, seine Ideen, bis hin in tägliche Leitung und Führung, wie wir auch heute schon gehört haben, wo Gott uns ins Herz gibt. Dien mal diesem Menschen. Oder jetzt sei mal wieder bei mir. Nimm dir die Zeit. Lass das los, es ist nicht gut für dich. Die Weisung Gottes in unsere Herzen geschrieben und nicht auf Steintafeln. Die Steintafeln sind quasi das Notprogramm. Ja. So ein bisschen wie in der Kindererziehung. Man kann Kindern noch nicht alles erklären. Manchmal muss man einfach sagen, nein. Oh, ich will aber auch, ne? Nein. Und die Eltern wissen, warum sie es tun, damit das Kind sich nicht verletzt zum Beispiel. Aber Gottes Plan mit uns ist nicht, dass wir einfach nur hören, nein. Manchmal ist das so, vielleicht weil wir störrisch sind, weil wir es einfach nicht wahrhaben wollen. Dann setzt Gott einen Stopp, vielleicht auch durch Umstände. Aber der eigentliche Plan ist Nähe zu Gott, dass er zu uns redet, dass wir gerne hören und dass wir dann nochmal das schöne Bild, das gar nicht als Fesseln spüren, sondern die Hand, die Gott mir reicht und ich laufe an seiner Hand und ich tue das gerne und freiwillig, weil er es gut mit mir meint. Gut, und dein dritter Gedanke, er ist sehr nah dabei, aber er will uns auch noch mal betonen, diesen Punkt, wir werden nicht dadurch immer heiliger und Jesus ähnlicher, dass wir so um uns selbst drehen, sondern das alles hat ja den Sinn und den Zweck, dass wir Diener für andere Menschen werden. Für jedes gute Werk ausgerüstet. Das heißt, das Wort Gottes rüstet uns aus. Das gibt uns das Equipment. Es stattet uns aus. Es, Es lässt uns nicht einfach so, sondern das Wort Gottes ist dazu da, um uns auszurüsten. In der Hoffnung für alle heißt es, sein Wort zeigt uns, wie wir als veränderte Menschen fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Das ist sehr schön formuliert. Sein Wort zeigt uns und gibt uns die Kraft, wie wir als veränderte Menschen fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Toll formuliert. In jeder Beziehung ist ja sogar doppeldeutig, weil es auch echt oft um Beziehung geht. In jeder Beziehung Gutes zu tun. Es gibt in dieser Welt so einen ganz anderen Geist, so dieses Coole. Entweder so dieses Macho-mäßige, andere müssen mir dienen. Ja, ich bin ja der, der das Geld hat oder der es weiß oder der Chef. Dann gibt es die, die immer im Kampf sind mit den Ellenbogen und man muss sich hocharbeiten. Und ich will das nicht leichtfertig sagen, aber ich glaube, es gibt den Weg Jesu. Und ich glaube, dass diese Haltung von Jesus letztlich uns viel glücklicher sein lässt. Dass wir auf Gott vertrauen, auch in solchen Situationen. Und dass wir Menschen einfach sind, die Liebe ausstrahlen. Ja, aber dann werde ich benachteiligt. Ja, das stimmt. Das kann auch sogar passieren. Die Schrift sagt ja, dann lasst euch doch lieber übervorteilen. Übervorteilen, ganz altes Wort, finde ich furchtbar. Es heißt benachteiligen, ne? Übersetzt. Übervorteilen ist benachteiligen. Dann lasst euch doch benachteiligen. Boah, jetzt wird's knackig, oder? So, was steht da alles in uns auf? Ich werde benachteiligt. Boah. Um der Liebe Jesu willen? Kann das ein Weg sein? Die Schrift ist voll davon. Jesus selbst hat das Dienen geadelt. Wir denken an die Fußwaschung. Wir denken an den barmherzigen Samariter, von dem er gepredigt hat. Nun, ich stehe hier als jemand vor euch, der nicht sagen kann, ja, macht so wie ich. Ich bin da auch total ein Lernender, aber hier ist eine Tiefe, eine Dimension, eine Jesusähnlichkeit, in die der Geist Gottes zusammen mit dem Wort Gottes uns hineinbringen will. Der Geist dieser Welt und dazu, wo wir immer geprägt werden, ist, du musst deinen Vorteil finden, du musst dich weiterentwickeln, du musst mehr Geld haben als die anderen, du musst das noch rausschinden und du musst das noch holen und lass dich nicht ungerecht behandeln und so weiter. Das ist der Geist dieser Welt. Ich sage nicht, dass wir uns nicht auch mal wehren müssen. Versteht mich nicht falsch. Aber wir haben ein Glück in unserem Herzen, eine Zufriedenheit in unserem Herzen, was andere nicht haben. Wir müssen nicht getriebene Menschen sein, die das immer alles bis zum Letzten auskosten und die anderen dann noch und ich muss gewinnen. Ich glaube, es gibt ein tiefes Glück in unserem Herzen und dass wir auch mal auf Dinge verzichten können. Weil wir nämlich wissen, dass wir schon angekommen sind, dass wir schon zufrieden sind in Gott. Und dass wir vielleicht den Spieß umdrehen können und dass wir vielleicht auch in bestimmten Situationen, ob das unsere Nachbarn im Haus sind oder Kollegen am Arbeitsplatz oder auch in der Schule, dass wir vielleicht durch die Liebe Gottes sogar etwas umdrehen können, dass eine andere Art von Beziehung, von Miteinander entsteht, geprägt von der Liebe Gottes. Und wäre das nicht ein tolles Zeugnis, wenn irgendwann Leute über uns sagen, ah, war ein bisschen komisch und so, aber da war schon immer eine Liebe, da war schon irgendwas Freundliches. Da konnte ich mal meine Sorgen erzählen und dann bin ich nicht gleich disqualifiziert worden und abgelehnt. Ich möchte zum Schluss einfach noch zwei Bibelstellen bringen, die das nochmal unterstreichen, dass es darum geht, ein liebevoller Mensch zu sein und zu werden, jemand zu sein, der anderen gerne Gutes tut. In 1. Timotheus 1, Vers 4, ist ja auch von Paulus an Timotheus, sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen. Okay, um was geht's? Also irgendwie gab es das damals, vielleicht ja auch heute noch. Ich glaube, das sind so diese rechthaberischen Theologen oder auch Gemeindemitglieder, die sich da in solchen Dingen verlieren, sondern worum die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Vers 5, sehr schön. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe, aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Also das Endziel des Gebotes, also das darin, worin wir alle Gebote zusammenfassen können, ist die Liebe aus reinem Herzen. Die Liebe ohne Hintergedanken, die Liebe einfach, ich schenke dir was, ich höre dir zu, ich diene dir. Ohne Hintergedanken. Mit einem guten Gewissen und einem ungeheuchelten Glauben. Und nun die letzte Bibelstelle für heute. Philipper 2, Vers 3 und 4. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen. Oh, auch interessant. Kenne ich auch manchmal. Sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Finde ich sehr herrlich übersetzt. Manchmal ist es noch steiler übersetzt, so nach dem Motto, denk gar nicht mehr an dich, nur die anderen. Nein, so ist es nicht gemeint. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber denkt eben nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Die Kraft des Wortes Gottes ist genau dazu da und dazu gibt Gott uns die Kraft. Er fordert es einfach nicht einfach von uns, dass wir so sind, sondern er fördert uns darin, uns immer weiter zu entwickeln. Kraft des Wortes Gottes, um Erlösung zu kapieren, um gute Einstellungen und Charakterzüge zu entwickeln und um jemand zu sein, der anderen gerne Gutes tut. Ich möchte nächste Woche diese Predigtreihe abschließen und dann nochmal die Betonung setzen, was der Heilige Geist da so tut. Und jetzt Matti bitten, dass wir mit einem Lied noch den Gottesdienst beenden. Würdet ihr schon mal aufstehen?